Der Papp-Podcast. Gespräche über das Vaterwerden, das Vatersein, über Freuden und Sorgen, über volle Windeln, zu wenig Schlaf und fröhliches Kinderlachen. Offen, unschön und manchmal sogar witzig.
Michi, neue Podcast-Episode, neues Thema. Heute geht es euch um Spielen, Spielverhalten. Wenn du dich jetzt mal zurückerinnerst in deine Kindheit, was sind so drei spielerische Kindheitserinnerungen von dir?
Drei spielerische Kindheitserinnerungen? Also ich habe wahnsinnig gerne mit Legos gespielt. Das ist, ich glaube, mein Lieblingsspielzeug gewesen. Ich war schon gerne draußen gewesen, so ein bisschen im Dreck, Sachen am Bauen, Hütten bauen, Baumhütten bauen. Das habe ich super geliebt. Und soziale Spiele, so Versteckis, das habe ich schon auch gerne gemacht. Ja. Versteckis und Cheatli für Bunnies und Fangis, ja. Das sind so die drei Sachen, die man erstens in den Sinn kommt.
Okay. Was wäre, wenn all die Erfahrungen, die Erlebnisse nicht gehabt hättest? Wie hättest du dich echt entwickelt?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich meine, gerade die sozialen Spiele, ohne die wäre ich sicher nicht die Person, die ich jetzt wäre. Ich weiss nicht, was gewesen wäre, hätte ich kein Lego bekommen. Wahrscheinlich hätte ich mich das nicht so geprägt, wie die anderen Sachen, die ich erwähnt habe. Aber ja, das ist natürlich Teil von meiner Geschichte.
Ja. Auf das, was ich eigentlich raus will, oder? Wenn wir jetzt grundsätzlich Spielen annehmen, also Spielen, das ist eine der wichtigsten Komponenten, was überhaupt für die Entwicklung von braucht für uns Menschen, oder? Also Spielen, das ist so ein bisschen quasi der Anfang von allem Lernen, von allem lernerischen Leben und so. Eine extrem wichtige Basis, oder? Ich glaube, es ist einfach so ein A und so.
Ganz klar. Ja. Und ich bin jemand, zum Beispiel, der immer noch gerne spielt. Also ich finde nach wie vor, Spielen ist etwas vom Grössten, sei es jetzt am Computer, sei es als Brettspiel, sei es als Kartenspiel. Das hört mir
ja
nie auf.
Ja. Das ist mir auch schon aufgefallen, wenn du Kindskopf bist, gell?
Der Papp-Podcast.
Aber sagt's mal, mit Aurelia, wie läuft's dort so? Wie spielt die momentan? Oder was spielt ihr momentan so miteinander?
Sie spielt am liebsten, und das wäre vielleicht gerade noch gut die erste Frage für dich, ihr allerliebstes Spielzeug sind ihre Bilderbüchli. Sie liebt ihre Büchli. Also sie hat so ihr eigenes kleines Büchergestell, wo, ich sage jetzt mal, vielleicht 12, 15 Bücher drin stehen, wechseln wir manchmal so ein bisschen aus, weil wir die Bibliothek neu holen können. Und meistens, wenn wir irgendwie, wenn sie heimkommt aus der Kita oder am Morgen nach dem Aufstehen, sie isst etwas und dann tut man sie am Boden, dann kreucht sie sofort auf ihr Büchergestell zu und nimmt die ersten Bücher für und will die mit mir zusammen anschauen oder mit ihrer Mutter. Mhm. Ist das Spielen, ein Büchlein anschauen?
Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man es jetzt nach fachlicher Ebene würde jetzt nicht einordnen, da kannst du sagen, grundsätzlich alles, was Erfahrung ist, wo Freude macht, so das Entdecken und so, das kann man alles unter Spielen einordnen. Also das Erfahren, das Lustvolle, das, ich würde sagen, das würde ich als Spielen definieren.
Dann spielt sie sehr viel mit ihren Büchern. Und dort ist eigentlich so ein bisschen, sie liebt ein Wimmelbüchli und dort sucht sie vor allem gerne Hunde. Das ist so ihre, ich glaube, ihre liebste Zeitvertrieb, Hunde suchen.
Ja.
Aber sie macht sie, natürlich spielt sie schon auch andere Sachen. Sie hat so, wie halt das so üblich ist mit eineinhalbjährig. Sie baut so ein bisschen Türmchen auf mit so Plastiksachen, das macht sie gern, rührt sie aber auch sehr gern wieder um. Sie füllt gern Container, also sie tut wahnsinnig gern Schubladen ausräumen und das Zeug in der ganzen Küche verteilen.
Genau, aber das kann man easy nehmen oder vielleicht auch in diesem Moment nicht so easy.
Das muss ich wirklich sagen, das kann ich voll easy nehmen. Sie räumt dann auch meine Sachen aus meinem Büchergestell gerne aus. Das finde ich auch wirklich voll easy. Habe ich überhaupt kein Problem damit. Was sie auch spielt, ist mit ihren Stofftierli. Das ist jetzt eher ein bisschen neuer, würde ich sagen. Vorher hat sie es natürlich so ein bisschen, ja klar, mit sich umeinander reiht, aber jetzt kuschelt sie mit. Jetzt bietet sie auch ihren Tierli langsam den Shoppen an, zum Beispiel. Ja. Also sie teilt dann so ein bisschen ihre eigenen Sachen mit denen. Fast so ein bisschen als Menschersatz. Das habe ich noch spannend gefunden, als sie das plötzlich angefangen hat. Und dann halt so ein bisschen schon auch soziale Spiele mit uns, davor kriechen, so ein bisschen Wettrennen rund um den Tisch rum, auf dem Bobbycar, genau. So ein bisschen die ganze Palette, glaube ich.
Genau, dann macht es ihm mehr Freude, wenn man auch miteinander wirklich spielen kann und so die Spiele auch
tatsächlich
mit einbezogen wird. Das ist,
es wird wirklich immer cooler.
Die coole Phase, ja. Also, genau, man kann ja die ganze Entwicklung rund ums Spielen, das kann man so ein bisschen einteilen. Oder der Remo Largo, der hat dir das auch so ein bisschen eingeteilt. Und wenn ich dir jetzt zuhöre, oder, kann man sagen, hey, Aurelio vermutlich gemäss Remo Largo völlig in den Ohren, völlig eine gesunde und normale Spielentwicklung. Wenn wir anfangen, das mit den Büchlein, oder das würde, glaube ich, der Remo Largo so sagen, ja, das ist eine, die visuelle Entwicklung so von dem Erkundungscharakter, das ist die erste Phase, beziehungsweise von dieser ersten Phase, Erkundungscharakter, der letzte Schritt, das Visuelle, wo man wirklich auch ganz klar etwas bewusst mit dem Auge erfasst, eben auch darauf zeigt und so. Und das andere, was du gesagt hast, mit mir und Hausräumen, das werden so ein bisschen die räumlichen Charakter, das ist dann der nächste Schritt, der kommt, so circa ab 12 Monaten, plus, minus, findet der statt, wo man dann wirklich eben anfängt, zum Teil zum Leidwesen von den Eltern, die Schubladen einräumen, ausräumen oder alles verstreuen und so. Aber das gehört dazu, ist ganz, ganz ein wichtiger Prozess. Und eben auch das Türmchen bauen und so, ist eine weitere Phase. Seit tendenziell so etwa 18 Monate so die sogenannte Konstruktionsspielphase oder Konstruktionsspiel, eben wenn es wirklich darum geht, Sachen zu türmen und so. Ja.
Ich finde ja noch faszinierend, wie halt eben Kinder unterschiedlich spielen. Also das bin ich mir nicht bewusst gewesen, bevor ich Vater wurde, wie sehr dass die Kinder schon unterschiedliche Charaktere sind. Ich glaube, das habe ich jetzt in dem Podcast schon ein paar Mal erwähnt und das lässt mich wirklich nicht mehr los. Dass die einen Kinder, die sind totale Bewegungsmenschen, müssen sich intensiv bewegen, können nicht ruhig sitzen und das Beste, was sie machen können, ist ihren Körper irgendwie noch mit einzubewegen. Die Aurelia ist jetzt eben genau jemand, die kann super gut einfach mal eine halbe Stunde mir auf dem Schoss sitzen und 7 Bücher hintereinander anschauen. Und weißt du, woher kommen die Unterschiede? Ich meine, haben wir das prägt? Ist das irgendwie, meine, ich und meine Partner sind Bibliothekarin, ist ja nicht so, dass irgendwie ihre Bücher die einzigen wären bei uns im Haushalt. Ist es genetisch? Also ist irgendwie keine Ahnung, gibt es so etwas wie ein visuelles Spielgehen, dass man das bevorzugt? Das sind Sachen, die ich mich immer wieder frage.
Ganz genaue Antwort kann da im Fall jetzt nicht drauf geben. Also klar ist eben das, was du ansprichst, was dich auch fasziniert. Also das Spielverhalten, Spielinteresse, das ist sehr, sehr etwas Individuelles. Es kann sehr unterschiedlich sein. Eben Kinder, die viel länger etwas dranbleiben können. Kinder, die schneller Geduld verlieren. Eben Kinder, die eher Bücher anschauen. Kinder, die eher rumdreckeln und so weiter und so fort. Da gibt es sehr viel Unterschied. Wenn wir nochmal auf die Entwicklungsschritte schnell kommen, dort ist aber die Reihenfolge eigentlich sankrosant bei allen gleich. Genunabhängig, kulturunabhängig und anhand von dem kann man sich eigentlich auch relativ gut orientieren, welchem Entwicklungsstand ist man auch gut drin in dem Range. Ja. Und ja, wenn man da allzu grosse Sorge hat, so quasi stimmt mit meinem Kind etwas nicht, also eben lohnt es sich wirklich anhand von diesen Entwicklungsschritten vielleicht einmal mit dem Kinderarztkontakt aufzunehmen und dort mal zu fragen und zu sagen, ist es normal? Oder sehr gute Anlaufstelle sicherlich auch Mütter- und Väterberaterin im Kanton, die dort dann eben versiert sind. Vielleicht das auch mit der genetischen Veranlagung könnte genauer sagen. Was ich aber weiss, ist, dass doch eine Reihe von Untersuchungen gibt, dass man tendenziell einfach Spielverhalten von Jungs und Mädels, also von Buben und Mädchen, kann unterscheiden.
Überrascht mich nicht, aber da fragt sich auch dann auch wieder, ist das jetzt natürlich ihnen angelegt oder beeinflussen wir sie in dieser Entwicklung? Also ich meine, für mich ist ganz klar, dass eben unsere Kinder schauen uns viel intensiver zu, dass wir das denken. Und sie nehmen ja sicher auch, ich glaube, sie können viel früher Sachen voneinander unterscheiden und sehen, wie wir das auch machen. Also nur weil es so bei uns ist, würde ich jetzt nicht das mit Sicherheit sagen, dass das biologisch angelegt ist.
Ich weiss nicht genau. Eben, wenn man jetzt einfach laut der Literatur und Studien das mal so ein bisschen nimmt, dann kann man sagen, mal, es gibt einfach Unterschiede zwischen Mädchen und Buben. Der Prozess wird nachher sicherlich sozial noch viel mehr verstärkt. Das ist, glaube ich, auch unbestritten. Ich weiss es nicht. Und ich glaube, das ist momentan auch so ein bisschen grundsätzlich ein gesellschaftlicher Wandel rund um die Geschlechterfrage, Geschlechterentwicklung, Geschlechteridentität. Würde mich auch interessieren, wenn wir jetzt einfach mal Zeit können vorspulen und vielleicht sagen, ja, wie reden wir in 10 Jahren darüber? Ja.
Der Papp-Podcast.
Was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, das habe ich extrem eindrücklich gefunden. Also gerade so von wegen, ja, ist das so... Man hat einmal einen Versuch gemacht. Dort hat man Säuglingskinder ganz verschiedene Personen vorgesetzt, hat aber der Bub zum Beispiel, also der biologische Bub, bewusst in Mädchenkleidung und umgekehrt gemacht. Und dort war es sehr, sehr interessant, dass wirklich praktisch alle Leute intuitiv dann einfach den Kindern, die Mädchenkleidung angezogen haben, also eher so rosa und so, das Klassische, haben denen Puppen und so in die Hand gegeben zum Spielen und bei den Buben Autos und Bauchlötze und so, genau.
Eben, ich glaube, so die Art von Beeinflussung läuft unterbewusst auch viel, viel stärker, als wir das glauben.
Ja.
Und was würdest du jetzt aus fachlicher Sicht sagen, was sind gute Spielsachen? Gibt es so etwas wie gute Spielsachen? Ich meine, ich weiss, früher haben sie immer gesagt, Holzspielsachen, ist das Allerbeste. Ich bin ja mittlerweile ein super grosser Fan von Plastik. Das sind, ist alles viel leichter, wenn man das auf den Kopf geht, tut es nicht so weh, es ist stabil.
Ja, was sind so die pädagogisch wertvollen Spielsachen? Weißt du, da frage ich mich auch, wer gibt überhaupt das Label, oder? Wer erklärt gute Spielsachen oder pädagogische Spielsachen?
Und wie willst du das messen, was pädagogisch wertvolle Spielsachen
genau,
sind?
Genau, gerade ein Spiel, eben, wir haben vorhin gesagt, das individuelle Spielverhalten von den Kindern, das ist so unterschiedlich, so individuell. Ja, für das eine Kind ist das vielleicht besser, für das andere das, kann man glaube ich nicht sagen. Ich jetzt, das ist aber meine persönliche Meinung, würde sagen, ja, also braucht es überhaupt ein Überhaufen von Spielsachen. Gerade wenn man sagt, hey, erfahren, Erfahrungen machen, die Umwelt erkunden, das ist auch alles Spielen. Hey, da gibt es so viel, was man auch ohne Spielsachen machen kann. Also rausgehen in die Natur. Und jetzt da auch gerade mit meinen Kindern. Ich glaube, wenn man sie fragen, was ist das coolste Spielen oder was das coolste, was man mit Gedanken machen kann, da würde, glaube ich, vorne im Range sicher das Rausgehen im Wald, sandeln. Das sind die Sachen, da braucht es nicht wahnsinnig viel dazu. Oder eben Plastik, Holzspielzeug, was jetzt immer der Hintergrund ist.
Ja, das ist sicher korrekt. Aber du weißt ja genauso gut wie ich, dass sobald man ein Kind hat, irgendwie tut sich eine Portaldimension auf zu einer Spielzeugdimension und es ergiessen sich einfach kiloweise Plastik und Holzsachen in deinen Haushalt. Und gegen das kannst du ja so unmöglich wehren, oder?
Das ist so, ja. Ist aber auch schade, weil das wiederum kann man sagen, das ist so ein bisschen untersucht oder kann man fachlich, wissenschaftlich vermutlich sogar noch herleiten oder kann man herleiten. Wenn du Spielsachen hast, das ist nicht einfach gut, sondern das kann auch schnell überfordern oder nimmt den Spielanreiz auch sehr, sehr schnell. Oder ein bisschen gemeiner gesagt, aber das ist auch meine persönliche Meinung oder Erfahrung. Ich meine, gerade bei Kleinkindern, also Spielsachen ist das eine, aber die Verpackung ist oftmals spannender, oder? Also mit der Kartonschachtel spielen.
Der Papp-Podcast.
Du hast jetzt am Anfang gezeigt, wie wichtig es ist zum Spielen, wie viel man lernt daraus, kann man Spielverhalten auch fördern?
Also von einer kritischen Sicht, leider macht man immer mehr Beobachtungen, auch schon bei Kleinkindern, dass sich tendenziell immer mehr so eine Spielunlust entwickelt. Und dort hat man als Begründung, sieht man vor allem so eher, dass das Kind immer weniger Raum hat, für Spielerfahrungen zu machen. Und das mit unter anderem auch, weil halt einfach Erwachsene ungern mitspielen, ungern sich beteiligen am Spiel oder Zeit geben zum Spielen. Eben unzureichend auch spielen mit dem Kind. Und das müssen wir einfach schon sehen, also Spielförderung. Also ich glaube, wichtig ist einfach, zum einfach sehen, also die Haupttätigkeit von einem Kind, insbesondere von einem kleinen Kind, soll wirklich das Spielen, das Erfahren sein und das soll man so ein bisschen am Mittelpunkt setzen. Und die Voraussetzung für das, um das in dem Sinn einfach zu fördern, das liegt eigentlich ziemlich schnell auf der Hand. Es braucht Zeit, es braucht Platz, es braucht vielleicht ein Spielzeug, das möglichst vielfältige Spielmöglichkeiten bietet. Ich würde sagen, weniger ist mehr, wie vorhin angetönt, so zu viel Spielzeug, das kann sehr schnell überfordern und kann die Spielfantasie einschränken.
Ist das bei dir daheim gewesen? Hast du viele Spielsachen gehabt? Und mit was hast du am liebsten gespielt, als du ein Kind warst?
Hey, da werden jetzt meine Kinder und meine Frau vermutlich schallen vor Lachen, wenn sie das hören. Wir haben so einen Running Gag gehabt. Ich habe jahrelang immer wieder gesagt, ja, ich hatte zu Hause als Kind nur ein kleines Holzschüttel gehabt, wo ich nur spielen. Und letzte ist irgendwie, haben sie mich dann ertappt, die klugen Jungs, hat irgendwie der eine gefunden, ja, hast du auch so Matchbox-Autöli gehabt, so Spielzeug-Autöli, und dann eben erzählt, so, ja, das war eine von meinen Lieblingsbeschäftigungen gewesen, im Sonnenhof, einen Haufen, diesen Höhlen zu bauen und so, und da kommt der Kleiner und sagt, ha, du hast eben doch nur nicht einfach ein Holzschittchen gehabt, voll ertappt. Nein, ja, wie gesagt, also, meine wehmütigste Kindheitserinnerung an meine Spiele, eben, das Sonnen, ich bin unheimlich gerne im Sonnenkasten gewesen, und ich hatte das grosse Privileg, dass wir gerade direkt an einem Waldrand aufgewachsen sind. Ein sehr abschüssiger Wald, aber das war unheimlich cool, um dort erstens im Wald zu spielen und zweitens die Abschüssigkeit zu brauchen, einfach als einen riesen Rutschbahn. Ich glaube, es ist zum Leib von meiner Mutter, die die ganze Zeit dann hat müssen, die dreckigen Hosen waschen und natürlich auch flicken. Aber an das habe ich unheimlich gute Erinnerungen.
Das war der Papp-Podcast. Ein Gespräch unter Vätern. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.